Urs Meier, was ist denn aus den Vögeln geworden, die du kürzlich gekriegt hast? Ich bin Ralf Kohler, Ihr Moderator im Urs Meier Podcast.
Aus den Vögeln.
Ja.
Ja. Ja, die sind immer noch da, diese Vögel. Das ist schon so.
Champions League war das.
Ja, das war Champions League. Das war im Prinzip oberste Liga. Es waren die besten Schiedsrichter auf dem Papier von Europa sind auch am Werk. Und trotzdem haben wir solche Fehlentscheidungen zum Teil drin. Also da, ja.
Also
Ja, da frage ich
Atletico
mich tatsächlich.
Madrid gegen Inter Mailand war das, ja. Aber genau, du fragst dich, ja.
Ja, da frage ich mich einfach, ja, was da los ist, was da wirklich los ist bei den Schiedsrichtern, oder? Es macht einfach dann überhaupt keinen Sinn mehr, dass wir einen Videoassistenten haben und so weiter und so fort, oder? Also es macht keinen Sinn mehr, wenn die das sowieso nicht kontrollieren, wenn sowieso jeder pfeift, was er will, ja, dann da brauchen wir ja eigentlich da brauchen wir den Videoassistenten tatsächlich nicht. Das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, für die Verbände vielleicht irgendwo ein Tool, wo sie das Gefühl haben, durch das haben sie weniger Kritik, aber nee, also es macht den Fußball nicht besser, es macht ihn nicht gerechter und da habe ich wirklich mein großes Fragezeichen, da kriege ich wirklich Vögel, ja, da muss ich schon sagen. Wenn ich solche Sachen sehe, dann, ja,
Ja,
naja,
also
sehr
wo wir
gut.
Deutschen sagen würden auf Hochdeutsch, ich krieg einen Vogel, da sind es beim Schweizerdeutschen Vögel. Also, und das war der Fall, bevor dann Atletico Madrid schließlich im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand im Champions League Achtelfinale, wir reden natürlich von Fußball, weitergekommen ist, gab es eine Szene mit Markus Thuram von Inter, der da sich vergriffen hat beim anderen Spieler und das wurde nicht geahndet. Und der Schiedsrichter war ja Simon Marciniak, der WM-Finalschiedsrichter aus Polen. Wer der Videoschiedsrichter war, weiß ich jetzt nicht und wer sonst noch im Team war. Aber auf jeden Fall sagst du ja, das kann ein Videoassistent gar nicht übersehen. Aber er könnte es ja vielleicht zu spät sehen, wenn er erstmal 1000 Aktionen durchsehen muss oder gerade vielleicht bei einer anderen ist. Ich weiß es ja nicht.
Ja, eben, aber da sind wir ja wieder genau beim Pudelskern,
Wieder mal.
dass eben Fußballverständnis, dass man das nicht, dass man das, dass entweder hat man das oder man hat es nicht, oder? Also wenn du das sieht man einfach. Du siehst das einfach sofort von der Reaktion des Spielers her. Du siehst es, also das ist so offensichtlich. Das ist so offensichtlich, dass ich sage, das kann man nicht sehen. Das ist nicht möglich.
Aber
Das ist
der
nicht möglich.
Videoassistent hat ja nur die Kameras zur Verfügung, der braucht ja die passende Einstellung. Und der
Ja, also,
Schiedsrichter
aber
kann ja
ja,
mit
aber
dem
da
Blick auch
weiß
woanders
doch,
sein.
da weiß doch, dass da weiß doch, dass was passiert ist. Der fällt doch nicht einfach am Boden. Verstehst du? Da muss doch irgendwas gewesen sein. In einer solchen Aktion, und das ist ja, da musst du bereit sein. Du musst bereit sein für solche Aktionen, oder? Und ja, nochmals. Das ist so schnell kannst du das sehen, oder? Aber das ist ja nicht nur diese Aktion. Da hast du noch andere Aktionen gehabt. Da hast du das Spiel gehabt, Liverpool gegen Manchester City, mit diesem Entscheid, keinen Elfmeter zu geben, in der letzten Aktion,
In der letzten
wo
Folge
da.
haben wir schon drüber gesprochen, aber
Ja,
ja, sag das nochmal.
aber das sind alles solche Sachen, da kann man doch nicht einfach darüber gehen und sagen, ja, pff, ja, das ist jetzt halt so und das ist nicht spielentscheidend, das kann man auch so sehen. Nein, nein, das sind Sachen, die sind nicht einfach so oder so. Das sind ganz klare Foulspiele, das sind ganz klare rote Karten und dass man da einfach darüber hinweggeht und dann im Schluss der Meisterschaft oder weiß nicht was, stehen dann all die Verbände, all die zuständigen Herren, die kommen und sagen, ja, der Videoassistent, der hat den Fußball wieder gerechter gemacht und es sind so viele Entscheidungen, die durch den VAR im Prinzip korrigiert worden sind. Ja, warum sind sie korrigiert worden? Weil sie erstens mal vorher schon mal falsch waren und die Hauptkriterien, dass eben ganz, ganz viele Entscheidungen, spielentscheidende, meisterschaftsentscheidende Sachen, die wurden dann einfach nicht gesehen. Nur da hat er nicht funktioniert, da hat er nicht eingegriffen. Ja, was soll das? Also da können wir auch gleich darauf verzichten. Das wäre viel gerechter. Das wäre viel gerechter, dass man eben im Prinzip, dass die Schiedsrichter wieder diese Verantwortung übernehmen. Aber das sage ich ja schon sehr, sehr, sehr lange. Also man sieht einfach umso mehr, dass es gegen Meisterschaftsende geht, gegen wo die wichtigen Spiele anstehen und so weiter und so fort. Dann merkt man wieder, dass zum Teil die Schiedsrichter überfordert sind, weil sie eben diese Entscheidungen nicht mehr treffen, die wichtigen Entscheidungen. Der Videoassistent ist auch überfordert, weil er es entweder nicht sieht oder nicht sehen will. Keine Ahnung, was dann da passiert. Also das sind Sachen, da kommt mein Gerechtigkeitssinn kommt da tatsächlich ins Zweifeln und ins Schwanken. Wenn ich solche Sachen sehe, das hat nichts mit Gerechtigkeit und mit dem Fußball zu tun, den ich liebe. Nee, also da, nee, 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 nee.
Naja,
Da
der
muss
geht.
man, da muss man wieder, da muss man einfach mal, das, was ich aber auch, das sage ich jetzt schon auch schon seit Jahren, endlich mal den Schiedsrichtern dieses Fußballverständnis. Ich weiß nicht, warum, dass man das nicht angeht. Fußballverständnis ist das A und O in all diesen Situationen. Und wenn du das nicht hast, dann siehst du eben genau, übersiehst du vielleicht solche Aktionen. Ja,
Urs
vielleicht
Meier.
ist das der Grund, dass ich mich so aufrege, dass ich es wahrscheinlich sehe und die anderen sehen es nicht. Oder dass es nur ein bedingter Teil gibt, die das sehen. Oder? Und wenn ich dann noch höre, in Spanien hat man gesagt, der Schiedsrichter hätte gesagt, ja, das sei ja nicht so schlimm gewesen, der Massimiliano oder so nach dem Motto, ja, der hat ja nicht richtig zugegriffen. Ja, was soll er dann? Soll er das ganze Teil abreißen?
Na, da philosophieren wir jetzt lieber nicht drüber. Also Urs Meier, Schiedsrichter bzw. früherer Schiedsrichter aus der Schweiz, unverkennbar und der Gerechtigkeitssinn hat ja auch schon im Frühjahr 2023 gelegen. Wir sprechen nicht davon, aber Sie können mal die Folgen herholen, so vom März, April. Das wird ganz interessant. Da war er nochmal in Mainz, allerdings nicht beim ZDF und dann auch schwer enttäuscht von deutschen Richtern sogar. Ja, Timo Gerach allerdings, junger Schiedsrichter aus der Pfalz, hat ja schnell eine rote Karte gezückt beim Spiel VfL Wolfsburg beim FC Augsburg oder gegen den FC Augsburg, weiß gar nicht genau, wo das war. 1:3 am Ende, da stand es allerdings 1:0 und Torschütze Wimmer musste vom Platz und man fragte sich, ja, war das denn eine Notbremse? Sah gar nicht so aus. Auf jeden Fall, ja, war dann letzten Endes sogar das Spiel verloren, der Trainer weg, Niko Kovac entlassen, Ralf Hasenhüttl kommt und der Schiedsrichter, was ich ja gut finde, hat sich immerhin den Medien gestellt. Was kannst du zu der Situation sagen?
Da ich in London war über das Wochenende, über ein verlängertes Wochenende, kann ich da nicht sehr viel dazu sagen. Ich habe es mitgekriegt in den sozialen Medien, dass da diskutiert worden ist, ob das jetzt ein Notbremsefall ist, ob er da eingreifen hätte können, nicht eingreifen hätten können. Ja, ich glaube, Tatsache ist, dass es der letzte Mann war, also der letzte verteidigende Spieler war. Ja, nachher kommt es einfach eben, wie gesagt, darauf an, kann der andere noch eingreifen oder nicht eingreifen. Das ist ja meistens Spekulation oder ja, eben auch wieder eine Sache des Schiedsrichters, ob er das, wie er das einstuft. Und ich glaube, das ist ja immer wichtig, dass er das Bild, das er ja im Prinzip auf dem Feld hat, dass das meistens schon ein richtiges sein könnte. Ja.
Ja, in dem Fall war ja das Interessante, dass der Videoassistent Felix Brüch war, der frühere Weltschiedsrichter. Und wenn man jetzt sagt, der Gerach ist noch nicht so erfahren, dann bringt ja auf jeden Fall Brüch die Erfahrung mit und hat aber offenbar nicht interveniert, zumindest nicht so sehr, dass er das überstimmen wollte oder dass eben der Schiedsrichter sich das nochmal angeschaut hätte.
Ja, eben, darum hat er wahrscheinlich auch die Fernsehbilder haben nicht ganz klar gesagt, ist es jetzt, hätte er eingreifen können, nicht eingreifen können, aber eben nochmals Tatsache ist, glaube ich, dass er beim Vergehen, dass er der letzte verteidigende Spieler war. Ich glaube, das ist ein Kriterium gewesen. Ja, und das andere ist meistens so Spekulation, ja, hätte nicht. Ja, oder? Und wenn natürlich du alleine aufs Tor ziehen kannst und im Prinzip abschließen kannst, dann ist das immer eine klare Torchance. Also von dem her, ja, glaube ich, dass der Entscheid wahrscheinlich schon der richtige war. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber so was ich gelesen habe, wird ja auch in Schiedsrichterkreisen wird da diskutiert. Und wenn diskutiert wird, hin und her diskutiert wird, wenn es nicht klar falsch ist, dann ist das, was ich ja immer auch wieder gesagt habe, dann soll man den Schiedsrichterentscheid soll man schützen. Weil nochmals auf dem Platz hast du ein bessere Einblick, ein besseres Gefühl für die Situation als im Fernsehbild, mal ganz grundsätzlich.
Tja, okay, aber es fällt dann eben den Außenstehenden, den Journalisten, den Fans immer schwer zu sagen, ja, das sieht doch eigentlich anders aus und hier der Brüch muss doch dann eingreifen und ist der Schiedsrichter schon erfahren genug? Also im Umgang mit den Medien würde ich mal sagen, könnte er noch mehr Erfahrung haben. Allerdings bekommt er ja die auch nur, wenn er dann vor die Mikrofone tritt und das fand ich auf jeden Fall mal ganz gut. Auch wenn er da nicht 100% sicher jetzt auf mich wirkte. Aber klar, du bist ja in einer Art Verteidigungssituation, wenn du da siehst, so viele Leute wollen was von dir, dann ist ja klar, dass die nicht dich feiern wollen, weil du so souverän aus ihrer Sicht auch gepfiffen hast. Und ja, das kann ja durchaus stählen, dann eben auch so eine Situation. Und es war ja auf jeden Fall nicht so kontrovers, nicht so falsch, wie wir schon einige anderen Sachen hatten. Ja, vor allem sind wir jetzt noch nicht ganz am Ende und ja, nur aber doch die Trainerentlassung bekommt, das ist ja dann auch noch mal eine besondere Dynamik. Und wenn man eben guckt, der Freistoß war dann drin, der Torschütze, das 1:0 war weg und für Wolfsburg läuft es, wie es in den vergangenen Wochen immer wieder läuft, dass da eben nichts geht. Nun gut, Augsburg dafür
Ja.
aber in einer guten Position in der Fußball-Bundesliga auch nicht immer zu erwarten. Möchtest du noch was
Ja,
sagen? Ja.
Augsburg hat einen wunderbaren Lauf, ich glaube, die letzten 4 Spiele alle gewonnen, also von dem her, wow. Ja.
Das habe ich gar
Ja,
nicht getippt.
bei Wolfsburg hat sich natürlich das schon lange abgezeichnet, also das muss man ja schon sagen. Das ist ja immer so, ja, es war nicht überzeugend, was da abgeliefert worden ist. Und dass der Stuhl von Kovac schon lange gewackelt hat, das ist ja nichts Neues gewesen. Also es war ja nicht irgendein Entscheid ja, im Prinzip aus der Hüfte herausgeschossen, sondern das war ja eigentlich abzusehen. Ja, und da kommen halt solche Szenen, die dann vielleicht noch dazu führen, dass es so ist. Ja, das ist im Fußball oft so. Ja, aber das hat meistens ja nicht mit den Schiedsrichtern zu tun, sondern es hat meistens mit der Mannschaft zu tun. Das war ja schon vorher. Wie gesagt, war nicht alles so, wie es sich die Verantwortlichen in Wolfsburg vorstellen.
Fest im Sattel sitzt dagegen Christian Streich als Trainer des SC Freiburg. Da wir reden, ist aber nicht klar, ja, wie fällt denn seine Entscheidung aus? Macht er denn weiter nach 12 Jahren immer noch? Also wollen wir mal nicht spekulieren, sondern einfach dann die Entscheidung nehmen, wie sie kommt. Wobei es natürlich schon interessant wäre, wer könnte ihn denn ersetzen? Christian Streich allerdings hat vor allem nach dem 2:3 seiner Freiburg in der Bundesliga gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen gesagt, Schiedsrichter haben Osmers habe alle 50-50 Entscheidungen für den Favoriten, also für den Gegner gepfiffen. Kann das denn wahr sein? Oder ist dann seine Bewertung eine nicht ganz richtige, die von Trainer Streich?
Ja gut, also meine, das ist ja dann so dieses Gefühlte, oder? Also schlussendlich hat er ja das so gefühlt, dass halt einfach die, ja, die, eben diese 50-50-Entscheidungen, wo man so oder so sehen kann, dass die tendenziell eher für Leverkusen gefällt worden sind und nicht für seine
Ja, das
Mannschaft.
tendenziell eher kannst du wohl weglassen. Also, ja.
Ja. Also natürlich, wenn du 2:3 zu Hause gegen Leverkusen verlierst, ja, aber eben, das ist ja immer so ein Gefühl. Also wenn er das Ganze analysieren würde, wahrscheinlich würde er vielleicht auch auf ein anderes Resultat kommen. Aber das kann man ja nicht ändern. Also ja. Ja, und dann kommt natürlich auch immer dazu, eben, man hat das Gefühl, als etwas kleinere Mannschaft, dass man dann gegen die größere Mannschaft vielleicht dann irgendwie benachteiligt wurde, eben bei solchen Entscheidungen. Ja, Da müsste man vielleicht auch sich fragen, warum sind es dann 50-50 Entscheidungen, oder? Und
Ja, warum? Könnte das sein?
ja, keine Ahnung, also, das, also so viele 50-50 Entscheidungen kann es ja gar nicht geben, also von dem her, also. Aber eben wahrscheinlich eben bei den kleineren Sachen da, dass er da einfach dann tendenziell eher für Leverkusen gepfiffen hat. Ja, also, das ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung, also.
Kann das denn unterbewusst auch sein, dass ein Schiedsrichter, naja, wenn er sich's denkt, wäre es nicht unterbewusst, aber irgendwie so das Gefühl hat, wenn ich eher mal für den Favoriten pfeife, dann ist das vielleicht günstiger. Gut, klassischerweise hätte man jetzt gesagt, für die Heimmannschaft ein wenig eher. Vielleicht ist das ja jetzt überholt, ich weiß es nicht. Wie denkst du darüber?
Ja, das habe ich mir auch schon oft diese Überlegung gemacht, was passiert da eigentlich, oder? Und eben nochmals, natürlich, wenn es so wäre, dass man jetzt eher für die Heimmannschaft entscheidet, dann wäre es mal falsch. Es ist genau dasselbe, es ist falsch, wenn man irgendwie für die größere Mannschaft sich entscheidet, wäre es falsch. Also schlussendlich sind ja Situationen, die siehst du als Schiedsrichter, und da musst du einfach, ja, egal wer es ist, musst du einfach ja oder nein sagen. Ja, Foul, nein, Foul oder was ja auch immer, oder? Also von dem her. Aber was ich mir wirklich überlegt habe, sind oft die guten Mannschaften, also die vielleicht die routinierteren Mannschaften, oder wie das jetzt von mir aus FC Bayern München ist, Real Madrid ist, was auch immer ist, also die Mannschaften, die halt einfach auch mehr Cleverness an den Tag legen, oder ob sie es einfach besser machen, oder? Also dass sie einfach halt eben, dass sie dann halt einfach die Entscheidungen auf ihre Seite fallen, weil sie es einfach cleverer machen, weil sie weniger, keine Ahnung was, ja, besser umfallen, ja, einfach sie machen es einfach souveräner, etwas cleverer, das kann sein, oder? Das halt einfach Mannschaften, die nicht so viel Erfahrung haben, die dann einfach etwas ungestümer in die Zweikämpfe gehen, die vielleicht dann reagieren auf gewisse Provokationen, und dann ist es dann halt einfach so tendenziell, hat man dann so das Gefühl, die kriegen eher den Freistoß zugesprochen als die anderen. Also das kann tatsächlich sein, aber dann hat es auch wieder eben mit Cleverness zu tun, es hat mit Erfahrung zu tun, es hat mit Professionalisierung und mit der Professionalität zu tun. Ja, es sind dann solche Punkte, die dann halt einfach dazu führen, dass man vielleicht eben eher mal einen Entscheid für sich hat, oder? Aber das hat nicht es darf nichts mit dem Namen zu tun haben, oder mit der Wichtigkeit dieses Vereines, oder irgendwie, also Heimverein, also wenn das der Fall wäre, das wäre ja fatal.
Mit
Das geht
Überzeugung könnte
nicht.
es da auch zu tun haben. Der Stürmer denkt sich, wenn der mich jetzt am Trikot zieht oder mich sogar foult, der Schiedsrichter wird auf jeden Fall pfeifen. Davon bin ich überzeugt und lässt
Ja,
gar
das sind
keine
natürlich schon so,
Variante.
ja, das stimmt. Das sind natürlich auch gewisse Bilder, die natürlich du hast als Schiedsrichter, oder? Wenn du natürlich ein Trikot siehst, das lang wird und dann fällt noch einer, ja, dann ist es ja immer schwer, im Prinzip als Schiedsrichter da nicht zu pfeifen, oder? Im Prinzip zu sagen, ja, nee, das war jetzt nicht genügend intensiv, dieses Ziehen, dass es zu einem Foulspiel hätte kommen müssen. Das ist schwierig zu verkaufen. Also wenn du das natürlich siehst, dass das Trikot lang wird und der sich auch noch geschickt fallen lässt, das meine ich ja eben mit dieser Professionalität, mit diesem Cleverness, die halt diese Mannschaften zum Teil haben, ja, dann ist es tatsächlich dann so, dass halt dieser Pfiff vielleicht dann kommt, oder? Und da muss man ja auch sagen, auf der anderen Seite ist ein Spieler, der halt vielleicht zu wenig clever war, oder? Der zu lange gezogen hat, zu intensiv gezogen hat oder was auch immer. Ja, das sind halt alles solche Faktoren, die dann für die Entscheidung des Schiedsrichters natürlich schon wichtig sind, ja. Und das sind diese Bilder, die du hast als Schiedsrichter.
Ja, mit diesem lila-pinken Auswärtstrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft, da könnte das auch eine Unterstützung dann für den Schiedsrichter sein oder eine Möglichkeit, um mehr Pfiffe zu ziehen. oder? Also im positiven Sinne die
Och,
Küche.
das ist jetzt eine große, das ist jetzt eine
Ja,
große
natürlich.
Diskussion in Deutschland. Also erstens mal, Juventus Turin spielt schon lange in Rosa-Rot. Real Madrid hat ein rosa-rotes Trikot gehabt. Es sind ganz viele Mannschaften, die schon diese Farben hatten, diese Auswärtstrikots hatten. Und ich glaube, das deutsche Trikot, das Auswärtstrikot, also da gab es schon hässlichere Trikots.
Welche
Also
zum
ich
Beispiel
glaube,
waren?
ja,
Also
welche?
hast du mal Deutschland gepfiffen in hässlichen Trikots?
Ich finde das Trikot gar nicht. Ich glaube mir, je länger, dass man das anschaut, dieses Trikot, je mehr wird man
Naja, ich verstehe, was du meinst.
akzeptiert man das. Ich bin überzeugt, an der Europameisterschaft selbst wird es gar keine Diskussion mehr sein. Da ist jetzt der große Aufschrei, weil jetzt das nicht grün oder nicht rot war oder weiß nicht, was ihr da wolltet für ein Auswärtstrikot. Jetzt hat es mal eine andere Farbe. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Und wenn man dann das so mal so hinstellt mit anderen Trikots, anderen Auswärtstrikots, nee, also um Gottes Willen.
Ja, also Oliver Bierhoff, der frühere Manager der Nationalmannschaft, hat bei Welt TV sowas gesagt wie die Sache mit dem Trikot, die Farbenwahl hat auch kommerzielle Gründe. Naja gut, was sonst, kann man vielleicht fast auch fragen, Adidas wolle damit den Nerv der Kids treffen. Tja.
Ja. Also ich kann nur sagen, zum Beispiel Inter Miami hat ein rosa-rotes Trikot mit Messi, das läuft wie geschnittenes Brot hier unten an der Costa del Sol. Also da die ganzen Kids, wirklich, Mädchen und Jungs, die laufen mit diesem Trikot herum. Also es gibt dieses Trikot in Schwarz und es gibt es eben in rosa-rot und das rosa-rote läuft viel, viel besser als das schwarze.
Also Bierhoff sagt, er findet es gut, glaubt allerdings, dass in seiner Altersklasse ja die Neigung, dieses Trikot haben zu wollen, geringer ist, ja, was vielleicht dann wieder etwas ungünstig insoweit ist, weil ja die älteren Menschen meistens mehr Geld haben. Möglicherweise hast du auch eine Ahnung davon. Urs Meier ja im Januar
Ja.
65 geworden. Man sieht
Ja
es nicht
gut.
und man ahnt es nicht, aber es ist wohl trotzdem so.
Ja. Ja, also erstens mal, ich glaube schon, dass die Jungen eigentlich die Trikots kaufen. Die laufen ja in der Regel so herum, die wollen
Oder
ja.
kaufen lassen vielleicht. Naja gut.
Wie?
Oder sie lassen die Trikots kaufen von den
Ja,
Eltern. Gut, das sind die ganz Jungen.
das kann auch sein.
Ja.
Genau.
Gut. In der deutschen Nationalmannschaft, also so richtig schlüssig bin ich mir noch nicht, wie da eine schlagkräftige Mannschaft rauskommen soll. Sicherlich kann man sagen, es sind jetzt alle verschiedenen Charaktere berücksichtigt. Die etablierten Spieler wie eben Toni Kroos, der Rückkehrer, Torhüter Manuel Neuer. Aber selbst da sind wir ja nicht mal hundertprozentig sicher, wird denn Neuer die Nummer 1 sein? Dann die Jungen, die quasi schon etabliert sind, Musiala und Wirtz. Und dann die Arbeiter und Schattengewächse wie Andrich und Anton und so weiter und so weiter. Und ja, der Platz vor allem im Mittelfeld ist ja knapp, obwohl wir ja eigentlich gar nicht, keine richtige Sturmspitze haben. Also da können wir den Platz dann noch ins Mittelfeld dazuziehen. Aber trotzdem gibt es da so viele Kandidaten. Hinten allerdings, ja, ist jetzt ein Mats Hummels gar nicht dabei. Sind andere auch nicht dabei, aber irgendwie habe ich zumindest noch nicht das Gefühl, dass das jetzt so, ja, nach Beton aussieht in der deutschen Abwehr. Hättest du denn eine Idee, wie sich das aufstellen lässt? Und bist du wirklich zuversichtlich, dass das eine erfolgreiche Heimeuropameisterschaft für die deutschen Fußballer werden kann?
Ja, ich glaube erstens mal, es ist ja nicht unbedingt entscheidend, was für Namen, dass du unbedingt hast, dass du jetzt da irgendwie, weiß nicht was, sondern es geht ja darum, bringt es hin, wieder eine Mannschaft aus dieser,
Naja,
ja,
aber
aus
wie?
diesen Menschen, aus diesen Spielern zu formen. Eine Mannschaft, die füreinander kämpft, die füreinander da ist, die füreinander rennt, kämpft und so weiter. meine, das war ja genau das große Problem, das wir an den letzten zwei Weltmeisterschaften hatten, dass da im Prinzip keine Mannschaft war. Da waren viele Einzelspieler, oder? Mit schönen Namen und weiß ich was, aber es war keine Mannschaft mehr. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass es wieder eine Mannschaft wird. Und da glaube ich, dass das Nagelsmann tatsächlich hinkriegen kann. Und so, wenn da nicht an der eigenen Heim-Europameisterschaft so viel, wie soll ich das sagen, so viel Power da ist, oder so viel, ja, wie soll ich sagen, das richtige Wort, das ist schwierig. Aber das Einzige, was sein kann, dass die Mannschaft den Druck nicht standhält. Aber auch das gehört zur Aufgabe vom Trainer, im Prinzip mit denen in diesem Bereich zu arbeiten, dass sie eben den Druck, der da entsteht, natürlich an einer Heim-Europameisterschaft, dass er den umwandeln kann in positive Energie. Und wenn ihm das gelingt, dann habe ich für die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn das zum Teil noch unbekanntere Namen sind und so weiter, habe ich da eigentlich ein positives Gefühl.
Videos mit Graugänsen darf aber Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht zeigen. Das war ja auch die große Diskussion. Beziehungsweise er darf sie zeigen, dann aber kein Filmteam zulassen, weil das fällt ihm dann auf die Füße. Ist ja manchmal auch kurios, diese Diskussion. Aber bei Jürgen Klopp, da, wenn der dann, was weiß ich, hier mit dem Kanu-Rafting macht oder so, das hat er ja, glaube ich, schon gemacht, dann ist das Teambuilding. Also ist manchmal auch eine Sache der Anschauung. Gut, ist natürlich für die jungen Leute wahrscheinlich interessanter, so Aktionen zu machen, als sich irgendwie einen Film über ein nicht ganz so spannendes Thema anzuschauen. Trotzdem, es ist ja immer die Frage der Betrachtung, die Frage, ob was auch in die Öffentlichkeit kommt, ob jetzt bewusst oder vielleicht auch zufällig, die Frage dann, wie es in die Öffentlichkeit kommt, ob jetzt zum Beispiel vollständig oder eben so, dass es einen fragwürdigen Eindruck macht, aber den vielleicht gar nicht machen müsste oder würde, wenn einfach die Fakten oder die Zusammenhänge genauer bekannt wären. Ja.
Genau, das ist ja dann immer wieder die Sache der Kommunikation. Und tatsächlich kann da sein, dass man eben, wenn man, das ist ja aber auch nicht nur im Fußball so, das ist ja im Leben auch so, dass man, wenn man den Grund oder die Hintergründe kennt, dass man auf einmal ein ganz anderes Bild hat von einer Aktion, die man vielleicht vorher noch verurteilt hat, wird auf einmal sagen, oh ja, unter diesen Umständen habe ich da ein volles Verständnis und unter diesen Umständen ergibt das Ganze auch Sinn und so weiter und so fort. Aber das hat ja oft mit der Kommunikation zu tun und oder mit mangelnder Kommunikation zu tun. Und darum ist es wichtig, dass man das gut verkauft. Aber wenn man natürlich positiv an etwas herangeht, dann hat man in der Regel sowieso ja, hat man eine andere Sichtweise, als wenn man negativ an eine Sache herangeht. Wenn man natürlich nur immer negativ, ja, die deutsche Nationalmannschaft, das wird ja sowieso nichts, das ist ja, schau mal diese Dings an. Ja, da wird es immer schwierig sein, oder? Und drum, ich glaube, wir müssen positiv an das Ganze herangehen und dann kommt das schon gut.
Ja, Kommunikation, da komme ich ja auch auf die Hochzeit von deinem Freund Johannes B. Kerner. Da musste ich ja lesen, heimlich hat er geheiratet. Also das heißt mit anderen Worten auf Deutsch übersetzt, er hat nicht die Bild-Zeitung angerufen, bevor er geheiratet hat oder die Bunte. Deswegen heimlich, also ja. War es denn so heimlich, dass du nichts davon gewusst hast?
Ja, nee, also ich muss ehrlich sagen, meine Frau habe ich informiert in London, ja, genau,
Ah ja, hier war das
ja.
so
Aber
wichtig. Wo
ist
hat
der.
sie es denn gelesen? Im Blick der Schweizer
Ja, keine
Bildzeitung.
Ahnung, wo sie es gelesen hat, irgendwo.
Ja, und wie war deine Reaktion?
Ja, schön, also ich freue mich immer, wenn Menschen glücklich sind, also
Ja,
ein
hast du ihm dann
heiratet.
gratuliert?
Natürlich, ja, natürlich habe ich da ihn
Im 1 zu
gratuliert.
1 Gespräch oder per Sprachnachricht oder
Nee,
E-Mail?
nee, per SMS, wie das heute meistens so läuft. Genau.
SMS, ist das nicht ein bisschen ja, unkonventionell für so ein wichtiges Thema? Ja.
Ja.
Ja. Und hat er sich dann auch gemeldet?
Nein, noch nicht.
Ja, da würde ich ja tatsächlich sagen, wenn jetzt irgendwann 2 Monate später oder wie viel die Leute mitkriegen, dass ich geheiratet habe und mir dann eine SMS schicken, wenn ich dann da auf jede SMS antworten müsste, dann ja, bin ich auch beschäftigt und bin ja vielleicht schon viel weiter. Also ich bin hoffentlich noch nicht nahe der Scheidung, aber einfach, ich habe jetzt anderes zu tun. Da muss ich ja auf die Europameisterschaft vorbereiten. Das gibt ja auch einen interessanten Tausch. Also nicht Partnertausch, sondern Fernsehsendertausch. Eigentlich ist er ja da bei Magenta TV als Moderator, die ja die vollen Rechte ursprünglich erworben hatten. Und die machen jetzt aber einen Tausch, dass also der Kerner wohl dann bei RTL mal auftritt und wahrscheinlich dann indirekt für Magenta wirbt und umgekehrt bekommt dann Magenta auch, weiß ich nicht, ist es die Laura Vontora von RTL? Ja, solche Sachen lassen sich die Fernsehleute einfallen.
Schon glaube ich.
Ja.
Ist doch gut.
Braucht denn RTL eigentlich nicht noch einen Schiedsrichter-Experten?
Ja, wenn Sie keinen haben, müssen Sie einen haben, ja.
Ja, du lächelst
Das
jetzt so.
wäre. Keine
Es
Ahnung.
wäre doch ein interessantes Paket. Man verpflichtet Urs Meier und weil RTL ja nicht so viele Spiele überträgt, könnte das ja terminlich noch hinkommen, trotz der Kurzfristigkeit. Und dann macht man gleich noch so einen Vertrag für das nächste Jahr, einen Vorabvertrag im Hinblick auf Let's Dance. Da wolltest du ja gern mal mitmachen. Dann wären ja mehrere Fliegen mit einer Klatsche erledigt.
Das wäre ja unglaublich, genau.
Ist so
Das muss
unglaublich,
da.
dass das sogar passieren könnte. Ja, du kramst gerade in deinen Unterlagen, ist da was von RTL dabei?
Nee, der ist nicht von RTL
Ja.
dabei.
Ja, also sind die noch nicht drauf gekommen. Ja, aber das ist ja ohnehin mit den Schiedsrichter-Experten, da habe ich mich ja gefragt, ist das womöglich ein Auslaufmodell oder hat nur die Sportbild, die die Teams, also der deutschen Sender, schon aufgelistet hat, einfach die Schiedsrichter-Experten nicht auf dem Radar gehabt? Oder konnte es Sportbild nicht auf dem Radar haben, weil ja, wie du leidvoll erfahren hast, Schiedsrichter-Experten mitunter erst kurzfristig verpflichtet werden. Also vielleicht weiß Manuel Gräfe noch gar nicht, dass er entweder Schiedsrichter-Experte sein wird oder noch nicht für das ZDF. Und Lutz Wagner, der Schiedsrichter-Lehrwart, der für die ARD gesprochen hat, ja, weiß auch noch nichts. Könnte ja sein. Patrick Ittrich könnte ja wieder bei Magenta TV sein, aber der ist vielleicht jetzt noch nicht so etabliert, dass man sagen kann, das ist auf jeden Fall gesetzt. Ja, und RTL, ja, die hatten noch nie einen, oder?
Glaube nicht, ja.
Ja, aber das muss
So.
da nicht dann irgendwas in Gang kommen mit dir. Oder braucht man den heutzutage nicht mehr? Jetzt gab es ihn 20 Jahre, dann ist er vielleicht aus der Mode, der
Ja, also
Schiedsrichter-Experte.
wenn ich die Entscheidungen angeschaut habe in den vergangenen Wochen, da braucht es dringend einen Schiedsrichter-Experten. Also ich glaube, Blue TV ist happy mit mir als Schiedsrichter-Experte, also von dem her. Und ja, es gibt genügend Diskussionsstoff, oder? Ja.
Ja, und ist es so, dass du bei Blue TV jetzt auch wieder mehr im Einsatz bist, also quasi immer in der Champions League?
In der Champions League bin ich immer im Einsatz, ja.
Aber das war
Das
ja auch
ist.
mal reduziert zwischendurch.
Ja, in der Vorrunde. Also aber jetzt, wo die wichtigen Spiele sind, die, ja, im Prinzip die K.O.-Spiele, da bin ich dabei, ja.
Ja. Und ja, hast dann auch gesagt, Mensch, komm doch mal vorbei, Johannes B. Kerner, mit deiner Frau Alina. Dann hören wir ein bisschen bayerisch in Marbella.
Ja, warum nicht? Ja.
Ja.
Nee, wie
Vor dem
gesagt.
60. Geburtstag vielleicht noch. Das dauert ja noch bis zum Jahresende.
Alles gut.
Also die Frau hat dann, also später sogar, als er den 60. hat, die dann den 30. Ist ja auch interessant. Eine Kunstexpertin.
Ja.
Ja. Aus
Ja.
Altötting, Wallfahrtsort. Ja, also wenn das denn stimmt.
Wow.
Also ich kenne sie ja auch nicht persönlich. Schade eigentlich, aber ich kann mich ja auch noch auf die Presse berufen. Und da muss ja nicht alles total stimmen.
Ja.
Ja, Johannes B. Kerner, der war doch ursprünglich dann Bonn, Berlin, dann über Sat.1 auch Hamburg oder eigentlich verbindet man ihn so mit Hamburg, aber ist er dann möglicherweise jetzt mehr in München zu finden? Bist du da im Bilde? Wo triffst du ihn denn? Mit anderen Worten.
Ihn treffe ich meistens irgendwo unterwegs,
Auf dem
vielleicht am
Flughafen.
Flughafen oder sonst irgendwas. Ja. Ja.
Ja, und das war ja also ein Dreier. Gespann. Urs Meier, Johannes B. Kerner, der Moderator und Jürgen Klopp als weiterer ZDF-Experte. Ja, die beiden von 2005, Confed Cup bis zur Europameisterschaft 2008. Und dann haben sich die Wege getrennt. Ja, Tränenreich quasi wurde ja Jürgen Klopp verabschiedet, nur weil der vom FSV Mainz 05 zu Borussia Dortmund wechselt. Ich weiß jetzt gar nicht, muss er deswegen aufhören? Also er war ja vorher schon Bundesliga-Trainer, aber das kannst du uns ja gern erklären. Und dann war es ja tatsächlich so, dass Johannes B. Kerner beim nächsten Mal auch schon nicht mehr dabei war. Der wurde nur gar nicht so verabschiedet, weil sein Wechsel damals zu Sat.1 vom ZDF ja überraschend war. Nur Urs Meier blieb noch sehr lange und hätte es Thomas Fuhrmann nicht gegeben, wäre er vielleicht immer noch Schiedsrichterexperte. Also Thomas Fuhrmann jetzt nicht mehr Sportchef, aber dann eben Sportchef mit innovativen Ideen, ja, die ihn sogar vor Gericht
Genau.
gebracht haben, wenn auch als Zeuge, muss man natürlich dazu sagen. Naja, und jetzt ist Jörg Polus der ZDF-Experte. Nee, nicht Experte, Sportchef.
Sportchef, genau.
Ja. Aber da würde ich mal mit Manuel Gräfe sprechen, wie der eigentlich seinen Sommer geplant hat, ob der eigentlich davon ausgeht, dass er Schiedsrichterexperte ist, ob er noch was
Natürlich
erwartet vom ZDF.
ja, natürlich wird der Schiedsrichter-Experte sein beim
Ja,
ZDF,
das
ja.
haben schon manche
Was?
gedacht. Ja, ja du weißt auch, er kann. Also es wäre ja möglich, dass er andere Pläne hat oder Verpflichtungen.
Ja, das weiß ich ja auch nicht.
Aber er hatte eine defensivere Rolle als einstmals Urs Meier.
Keine Ahnung,
Und wahrscheinlich
keine
nicht
Ahnung.
einen so hohen Marktwert.
Wie soll ich das sagen? Ich kümmere mich nicht um Sachen, die ich nicht ändern kann oder die ich nicht beeinflussen kann. Die sind einfach so da, wie sie sind und das ist alles gut.
Ja gut, aber bei Manuel Gräfe könntest du eventuell schon Einfluss nehmen und den sensibilisieren, dass er da mal auf der Hut sein muss und mal nachfragen, wo bleibt denn mein Vertrag?
Er hat doch einen langen Vertrag schon.
Ja,
So,
weiß ich aber nichts davon.
lassen wir mal das ZDF und den Manuel
Aber ich
Gräfe.
weiß nichts von einem langen Vertrag. Hat er den wirklich? Das wäre ja praktisch für ihn.
Würde ich jetzt mal sagen, ja.
Naja, du hast ja auch gedacht, du hättest einen Vertrag. Einen mündlichen. Und das war ja sogar also sehr, sehr einsichtig, muss man dann sagen, wenn man als Einziger im Gerichtssaal war, als einziger Unbeteiligter. Also das. Man denkt ja immer, mündlicher Vertrag, wie will er das denn beweisen? Aber natürlich gab es da schon, ich sage jetzt mal, gestellt Vorbereitungshandlungen, die eben darauf hingedeutet haben, dass das ZDF durchaus mit Urs Meier geplant hatte für die Europameisterschaft, bei der wir dann den Urs Meier Podcast eingeführt haben. Hatte die
Genau.
Sache doch noch was Gutes. Ja. Wenn es auch finanziell vor allem Urs Meier nichts gebracht hatte. Was heißt vor allem Urs Meier? Also beiden nicht, aber. Urs Meier hat ja durch das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, hoffen können, da Geld zu bekommen. Tja, beim VfB Stuttgart ist er auch ganz schön turbulent. Nein, nicht Schiedsrichter. Präsident Klaus Vogt ist nicht mehr Aufsichtsratschef und Tanja Gönner, eine frühere Politikerin, ist es. Und jeder macht jetzt irgendwie eine Pressemitteilung, ein Teil des Vorstands und dann der Vorstand selber. Und hier und da, man weiß gar nicht mehr, was soll das eigentlich. Ja.
Ja,
Klaus
das
Vogt ist
ist,
ja auch ein Freund von dir. Ja,
ja.
also mit dem Kontakt gehabt. Wie nimmt er das?
Ja, das weiß ich jetzt eigentlich auch noch nicht, ja, muss ich sagen. Ja.
Also jetzt von außen sage ich mir irgendwie schon auch, ja, muss denn der Aufsichtsratschef der Präsident sein? Also das könnte ja eventuell schon eine Kollision sein. Oder wie soll dann der Aufsichtsrat den Präsidenten eventuell, na, wie sagt man, kontrollieren? Allerdings sagen ja jetzt die Befürworter der Konstellation auch, dass das genauso festgelegt sei und dass das gut sei im Sinne von 50 plus 1, dass die Interessen des Muttervereins dann tatsächlich, ja, tatsächlich über allem stehen und nicht quasi Porsche oder Mercedes den VfB führt. Also das sind ja jetzt auch so irgendwelche Verdächtigungen, ja.
Genau, ja, also die werden sich ja wohl Gedanken gemacht haben, wie das Ganze
Ja,
gut
hoffentlich die
aufgestellt
richtigen.
ist und ja.
Also da kommen wir nicht weiter bei dem Thema, aber der
Nee,
VfB
kommen wir
Stuttgart
momentan nicht weiter.
hat bei TSG 1899 Hoffenheim als württembergischer Club bei den Badenern gewonnen mit 3 zu 0 sogar und das ja mit vier ja, angehenden Nationalspielern, muss man eher sagen. Es war ja nur der Chris Führich bisher tatsächlich im Einsatz schon für Deutschland und ja, es ist ja auch die letzte Zusammenkunft dann vor der Europameisterschaft, also bevor das richtig ernst wird, das muss man ja auch nochmal sagen. Ansonsten in der Bundesliga, die Bayern sind ja eigentlich zwei, nee, Entschuldigung, da hatte ich mich vertan, sind nicht näher dran gekommen, trotz des 5:2-Erfolges beim SV Darmstadt 98. Ja, und für den ersten FC Köln sieht es ja ungünstig aus. Hinten, ja, 1:5 gegen RB Leipzig. Ja, da kann man sich gar nicht mit
Ja.
diesem schönen Tore der Leipziger freuen, wenn man Kölner ist. Während die Mainzer hier mit dem, wie heißt er denn? Christoffersen? Nee. Also mit dem dänischen Trainer, der aus der Schweizer Liga kam, da geht das für die Mainzer schon ein wenig voran. Aber wie heißt er denn jetzt wirklich? Bo Hendriksen, muss ich es doch selber sagen.
Ja,
Urs Meier ist jetzt
genau.
ganz entspannt in seinem Schreibtischstuhl, anstatt dass er
Ja.
mich da unterstützt. Aber dann ist es mir
Ja,
ja
klar.
zumindest doch noch eingefallen. Ja, und der Name Gerhard Lammertsch sagt dir ja auch was.
Natürlich, ja.
Ja, du hast ein Vorwort geschrieben für sein Buch oder muss man sagen für eines seiner Bücher oder hast du sogar mehrere Vorwörter geschrieben?
Nee, ein Vorwort habe ich geschrieben.
Ja.
Ja, das ist so.
Und ich weiß jetzt.
Was ist mit dem Gerhard Lodge?
Ach, der hat ja jetzt auch so eine Aktion, die ihn in die Medien bringt mit den Schiedsrichterkabinen. Also veröffentlicht ja, also meistens sehen die Schiedsrichterkabinen nicht so toll aus. Und jetzt hat er aber auch ein positives Beispiel zugespielt bekommen vom TSV Heumaden, also auch aus Stuttgart, wo also ein guter Service sogar angeboten wird für die Schiedsrichter. Aber welche Erfahrungen hast du denn in deinen 882 Spielen mit Schiedsrichterkabinen gemacht? War das immer einigermaßen ordentlich oder verheerend
Nein,
teilweise?
nee, das ist, ich glaube, Gerd hat ja im Prinzip von Anfang an gesagt, dass es eben auch gute, sogar sehr gute Beispiele gibt. Da ging es ja gar nicht darum, dass man jetzt, der hat einfach mal diese Aktion gestartet mit diesen verschmutzten, zum Teil verschmutzten, unappetitlichen Schiedsrichtergarderoben. Und das ist auch richtig, dass man das mal im Prinzip aufzeigt, weil es ist tatsächlich Wertschätzung gegenüber dem Schiedsrichter, gegenüber dem Gast, oder? Und ja, oft sind dann auch die Gäste Garderoben sehen ja dann oft auch so aus, oder? Und dass man das mal eigentlich, dass man das aufzeichnet, ist eigentlich richtig, oder? Und nee, ich habe natürlich das auch erlebt in meiner Karriere, um Gottes Willen, haben wir ganz, ganz viele Garderoben gehabt, die da möchtest du nur noch raus, da möchtest du nie reingehen. Also du musstest aber reingehen, weil es gar keine andere Alternative gab. Aber da hast du nicht geduscht, da bist du nach Hause gefahren, um zu duschen wieder oder keine Ahnung was. Nee, also das gab es tatsächlich auch. Und ja, drum ist das ja einfach, ja, ist schon das Ganze, wo er da aufzeichnet, ist repräsentativ. Und all die Vereine, die ja im Prinzip bei den schlechten sind, bei den mangelhaften Garderoben sind, die sollen sich einfach mal Gedanken machen, wie sie das im Prinzip korrigieren können, oder? Und oft ist es so, in einem Verein hat man ja oft auch viele Handwerker, man hat viele Personen, die das im Prinzip relativ einfach umgestalten können, oder? Oft ist es ja relativ einfach, dass man halt vielleicht mal eine neue Dusche reintut oder im Prinzip die Wände mal streicht, ein Bild an die Wand hängt, einen Stuhl reinstellt, einen Tisch reinstellt, keine Ahnung, was es dann auch ist. Es braucht ihr gar nicht. Also die Schiedsrichter sind ja nicht so, dass sie jetzt da Luxus wollen, sondern einfach nur einfach eine Garderobe, wo du dich einigermaßen wohlfühlst, oder? Das ist wieder ungefähr dasselbe, wenn du zu irgendeinem nach Hause gehst und die Gästetoilette ist verdreckt, ja toll, ja. Dann weißt du auch ungefähr, wie viel Wertschätzung das da dir entgegengebracht wird. Und wenn du in ein Vereinshaus kommst, wo eben, wie gesagt, die Schiedsrichtergarderobe zugemüllt ist, verdreckt ist, wo du nicht mal einen Stuhl hast, wo du irgendwo sitzen kannst, wo du keine Garderobenhaken hast, wo du deine Kleider aufhängen kannst, ja, dann weißt du auch ungefähr, was das für eine Wertschätzung ist gegenüber von dir als Schiedsrichter. Und das ist dann Wochenende für Wochenende so, oder? Und darum ist es wichtig, dass man da mal vielleicht den Finger drauf gehalten hat, und das macht er sehr, sehr gut.
Ja, Gerd Lammertsch.
Genau.
Und ja, ich würde jetzt auch vermuten, in der Schweiz wird da vielleicht auf Ordnung noch mehr Wert gelegt als in Deutschland. Ich meine, mal abgesehen davon, dass die Deutschen ein bisschen nachgelassen haben. So in allem.
Nein, das würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Nee, ich glaube, das ist überall dasselbe. Und nee, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass da anders ist, um Gottes Willen.
Auch
Nee.
in deiner spanischen Wahlheimat, in Marbella beispielsweise, gibt es Schiedsrichterkabinen, die den Namen nicht verdienen oder die den Standard nicht erfüllen.
Ja gut, in Spanien bin ich nie unterwegs gewesen, in den unteren Ligen als
Aber du hörst
Schiedsrichter.
ja
Also
vielleicht was von
da kann ich
Kollegen.
jetzt gar nichts dazu sagen, aber ich nehme an, das wird auch in Spanien nicht anders sein als in anderen Ländern, oder? Und das ist ja immer wieder dasselbe. Ja, da liegt es ja auch wieder immer an den Führungsleuten dieses Vereins, oder? Was sind das für Optige? Was ist der Präsident? Wie ist der Verein aufgestellt und so weiter? Das ist ja immer wieder dasselbe. Da gibt es unglaublich tolle Beispiele. Und es gibt halt einfach, wie gesagt, auch die schlechten Beispiele.
Ja, wir können ja auch noch mal auf die Champions League schauen. Beispielsweise, da ist ja ausgelost worden. Es steht fest, es könnte wieder ein deutsches Wembley-Finale geben bei München gegen Borussia Dortmund. Aber der Weg da ist natürlich noch sehr lang und die Wahrscheinlichkeit nicht so groß. Aber Borussia Dortmund bekommt es ja jetzt mit Atletico zu tun und Bayern mit dem FC Arsenal. Ja.
Ja.
Und was sind sonst noch die Partien? Hast du das noch drauf?
Ja, Paris Saint-Germain gegen Barcelona. Und da müsste er noch Real Madrid gegen Manchester City sein.
Ja.
Ja,
Ja, ba
genau. Das ist
Barcelona
die,
gegen
das ist.
Paris, das war doch auch schon mal, wo sich so umgekehrt hat noch vor ein paar Jahren, wo
Ja,
Barcelona da noch
genau.
heftig mit einem großen Sieg weitergekommen ist, mit einem hohen. Ja, wie ist denn deine Einschätzung? Wer wird denn womöglich Champions League-Sieger oder sagen wir mal, wer hat gute Chancen aufs Finale?
Ja gut, also ich glaube, zwei Favoriten treffen schon mal aufeinander. Das ist Real Madrid gegen Manchester City. Also da bleibt einer auf der Strecke. Und auf der anderen Seite hat man Arsenal, hat man als sehr, sehr stark eingeschätzt. Aber auch da, die treffen jetzt auf Bayern München. Und ich glaube, Bayern München ist ja nicht in einer Phase, wo sie schlechter werden momentan. Ich glaube sogar, dass sie stärker werden. Und den Bayern traue ich einiges zu, muss ich schon sagen. Und von dem her, Paris Saint-Germain, Barcelona, da würde ich sagen, ist Paris der Favorit. Also Paris wird sich in die Finale, in die Halbfinals kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Und was haben wir noch gehabt? Athletik gegen
Dortmund.
Dortmund. Ja, sehr, sehr schwieriges Los. Also Athletik will eigentlich niemand haben. Ja, auch die werden, ja, das wird ein heißer Tanz sein. Also das muss ich schon sagen. Also Athletik zu spielen, das ist nicht einfach. Nee, also aber lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist klar, Manchester City, Real Madrid, eben eine dieser beiden Mannschaften der ins in Halbfinale kommt, wird auch ins Finale kommen und für mich der Favorit sein.
Ja, und geht es eigentlich um viel mehr noch als um Geld? Also auch wenn ich jetzt an Dortmund das Beispiel nehme, hat man da immer den Eindruck, ach, die sagen, ja gut, wenn wir jetzt ins Halbfinale kommen, dann haben wir so und so viel Millionen noch mehr, aber es geht eigentlich gar nicht um den sportlichen Wert vorrangig. Es sei denn, eben man hat dann wirklich einen Pokal in der Hand, aber da spielt jetzt Halbfinale, Viertelfinale, Achtelfinale vom rein sportlichen, meiner Wahrnehmung nach, oft gar nicht so die Rolle, sondern es ist immer so dieser Fokus, ja, wir wollen weiterkommen, damit wir dann eben noch mehr Geld holen und das ist ja dann wichtig für die Weiterentwicklung und so weiter. Du schaust
Natürlich ist es,
kritisch.
ja gut, ja, es ist ja beides, also
Für
um
die
Gottes Willen.
Schiedsrichterkabinen, da kann man dann auch mehr investieren, bloß denkt da wahrscheinlich niemand dran.
Ja, das ist schon so, oder? Also wenn ich die Schiedsrichtergarderobe dazu mal im Wembley-Stadion angeschaut habe, da muss ich schon sagen,
Was
boah,
im alten Wembley ja.
ja, im alten Wembley, Madonna, war die, da kann man sagen, die haben wahrscheinlich irgendwo, als das Stadion fertig gebaut worden ist, hat irgendwann einer noch gesagt, habt ihr an die Schiedsrichter gedacht? Und dann hat dann wahrscheinlich irgendwo der Architekt gesagt, nee, ja, okay, aber wir haben da noch so einen Raum. Ja, dann, das haben die ja wirklich so im letzten Ecken haben die dann noch einen Raum gemacht für die Schiedsrichter. Das war wirklich fürchterlich, fürchterlich. Ja,
Ja, und wie oft
gut.
warst du
Also,
da?
ich hoffe schon, dass es in dem neuen Stadion, dass es doch einiges, dass es vorher schon geplant wird, wo der
Verlassen
Schiedsrichter
Sie diesen
sich
Raum, wie Sie ihn gern vorfinden würden.
hier.
Was hast du dann gemacht?
Ja,
Was hast du dann gemacht mit der Schiedsrichterkabine, damit die für den nächsten besser war? Gut, ist natürlich nicht deine Aufgabe, aber kann ja
nee.
sein. Ja, was war denn so schlimm?
Nee, einfach die Größe auch. Die Größe, das war, also du konntest beim, wenn du also du konntest nicht zu zweit nebeneinander durchgehen, wenn du aus der Garderobe heraus wolltest.
Nicht mal als
Also,
schlanker Mensch. Ja.
es war wirklich so ganz verwinkelt und also ganz schlimm, also wirklich schlimm. Naja, gut, also. Aber trotzdem, es war ein super Stadion, das alte Wembley-Stadion, also so mit dieser ganzen Geschichte und so weiter. Schon, da hat es ja noch so eine Hunderennbahn, war ja noch da drin. Ja, die haben ja Hunderennen gehabt in diesem Wembley-Stadion, oder? Und da war so eine Windhunderennbahn war drin. Und ja, es war, hat schon was. Also wenn du in so einem Stadion bist, eben einfach mit dieser ganzen Geschichte 1966, das Finale, das du als Kind so erlebt hast, und dann bist du in diesem Wembley. Und ich weiß, wir haben ja immer über diesen Wembley-Rasen gesprochen, oder auch, oder also wenn du Fußball gespielt hast, hast du immer Wembley spielen, Wembley, wenn du mal ins Wembley kommst, oder das war so quasi, wow, das war wie Wimbledon im Tennis oder irgend sowas. Also, das war so der Wunsch von jedem, da mal drauf zu sein, oder? Und ja, und das war schon etwas Spezielles.
In der Europa League hat ja Bayer Leverkusen gegen Karabach auch das noch gedreht, 1 zu 2 kurz vor dem Ende und dann 3 zu 2 haben sie noch gewonnen, nach einer Aufholjagd schon im Hinspiel auf 2 zu 2. Und ich wollte jetzt eigentlich noch darauf, ist von den Schweizern in einem der Wettbewerbe auch noch ein Team dabei? Servette Genf war doch irgendwie noch im
Ja,
Rennen.
die sind aber ausgeschieden.
Ist
Die sind
ausgeschieden,
leider
ja.
ausgeschieden, ja.
Ja, dann hat sie es wohl erledigt. Aber ein abschließender Blick noch auf die Swiss Super League, da staune ich ja auch. Young Boys Bern als Tabellenführer hat verloren beim FC Lausanne mit 0 zu 2. Ansonsten viele Unentschieden, auch Servette unentschieden beim FC Luzern. Das reicht aber, um gleichzuziehen mit den Young Boys. Aber da wird ja auch noch viel passieren können, zumindest hier in der Swiss Super League und ganz unten, naja, fast ganz unten, der FC Basel als drittletzter, Grasshopper Club Zürich dahinter und dann ja ein Team, das man da eher erwartet, das ist ja, meine ich, sogar der Aufsteiger Stade Lausanne Uschi als Tabellenletzter. Was müssen wir denn hier aus deutscher Sicht gesehen, dem Nachbarland wissen aus der Fußballszene? Was hast du mitbekommen?
Ja gut, also muss man wissen, einfach dass ja eben, wie gesagt, in der Schweiz haben wir eben dieses schottische Modell, wo dann im Prinzip jetzt dann die Trennung kommt, oder wo sechs Mannschaften um den Meistertitel spielen und im Prinzip sechs Mannschaften um den Abstieg, um die Relegation spielen. Also das ist ja dieser Strich, den es da gibt, oder? Der momentan zwischen Winterthur und Luzern liegt. Also Winterthur ist Sechster, Luzern ist Siebter. Und natürlich will jeder über diesen Strich, oder um ja nicht irgendwo in den Abstiegskampf zu kommen, oder? Und eben, was man natürlich sieht, man hat zwei große Mannschaften, ja, im Prinzip eigentlich drei große Namen. Im Prinzip Lausanne ist ja auch ein großer Name, muss man ja schon sagen, haben ja auch große Zeiten erlebt. Unter anderem der Vater Chapuisat hat da lange gespielt bei Lausanne Sport. Dann der FC Basel ist da unter dem Strich und Grasshopper ist unter dem Strich. Also die kämpfen dann irgendwie um den Abstieg und nicht um den Meistertitel. Ja, das ist schon speziell. Und eben, was man sieht jetzt momentan ist Servette Genf. Das ist ja auch so eine Traditionsmannschaft, die Ende der 90er Jahren so richtig tollen Fußball gespielt hat. Da war ja unter anderem Rummenigge war ja da dabei, Karl-Heinz Rummenigge. War da so einer der Spieler, Favre war einer der tollen Spieler, den es da gab und so weiter und so fort. Und dieses Servette Genf ist jetzt so irgendwie wieder ganz, ganz weit vorne. Also ja, schön. Also für den Fußball in der Romandie, in der Westschweiz, ist es natürlich toll, dass Servette jetzt da wieder so erfolgreich ist. Und so wie die momentan in Form sind, kann man denen zutrauen, sogar Schweizer Meister zu werden. Ja, toll.
Der frühere FIFA-Schiedsrichter Ostmeier, Teilnehmer an Welt- und Europameisterschaften, inzwischen ein gefragter Vortragsredner, ein Weltbürger mit Wohnsitz Marbella in der Schweiz. Tja, und eben über den Ostmeier-Podcast ist er dann regelmäßig im Training und im Geschäft. Sie können kommentieren, zum Beispiel über die Kommentarfunktion. Sie können auch eine Mail schicken an ralfkohler2000@gmail.com. Ein Sponsor wäre ja übrigens auch nicht schlecht. Und bis zur nächsten Folge können Sie ja etliche der über 200 bisherigen Episoden nachhören, zum Beispiel schwierige Schiedsrichterthemen, so vom Oktober 2021. Aber das ist nur einer von vielen Tipps, die sich lohnen, zumal wir ja nicht immer nur am aktuellen Geschehen dran sind, sondern auch übergreifende Themen behandeln wollen. Vielen Dank, Urs Meier, bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.